Das Jazzgespräch.
Oh Tannenbaum,
oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Frohe Weihnachten, Dieter.
Frohe Weihnachten, mein lieber Stefan.
Ja, wir wissen, es ist noch eine Woche bis Weihnachten. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen einstimmen mit dieser Sendung auf Weihnachten. Es steht kurz vor der Tür und wir beschenken uns heute in dieser Sendung. Das ist ja in dieser kurzen Zeit, in der es diesen Podcast gibt, schon ein bisschen zur Tradition geworden. Ich glaube, das ist die dritte Weihnachtsfolge, die wir machen.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja, es ist irre. Ja, das heißt, wir haben im Jahr 2021 angefangen, irgendwann im Sommer. Und ja, jetzt haben wir Weihnachten 23. Und ich bin schon gespannt, was da unter dem Weihnachtsbaum raschelt. Da liegen drei Pakete für mich bereit. Und ich glaube, bei dir liegen auch drei Pakete.
Wow, da freue ich mich doch sehr darauf. Ja. Wer öffnet als erstes sein Paket, mein Lieber?
Ja, ich bin schon so ungeduldig. Ich muss mal aufreißen. Ja.
Okay, dann reiße doch mal auf und ich sage dir, was du drin finden wirst, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Gut, mein Lieber. So,
ich reiße gleich mal auf die erste. Ui, das dürfte die neue sein. Vielleicht noch vorweg, wir haben uns ein bisschen überlegt, was schenken wir uns denn so zu Weihnachten? Also, ich meine, natürlich haben wir uns genau überlegt, welche Platte, aber welche Kategorie? Wir haben uns heuer wieder, ich glaube, wir haben es auch letztes Jahr gemacht, eine neue Erscheinung ausgesucht, ein Reissue und etwas, das wir irgendwo so am Dachboden gefunden haben, sagen wir es einmal so, was genau wieder mit meiner, sagen wir später. Aber ich glaube, ich habe jetzt die neue gerade aufgerissen, weil mir kommt vor, als hätte ich von dieser Band letztes Jahr auch schon was bekommen, nämlich Shake Stew. Das sind Österreicher, soweit ich mich erinnere. Und diese Platte, die du mir jetzt geschenkt hast, die heißt einfach nur Lilla. Was erwartet mich denn da?
Naja, ich erinnere mich ein bisschen zurück an unsere vorige Weihnachtssendung. Und da warst du eigentlich von der Heat sehr, sehr begeistert. Und bei der Lilla, mein lieber Freund, kann ich dir sagen, erwartet dich sehr, sehr Ähnliches. Die Lilla ist eine Mischung aus Live-Aufnahmen und Studioaufnahmen, die vor allem dadurch glänzt, dass sie nicht nur musikalisch Tiefgründiges bietet, sondern dass sie auch optisch so richtig ein Genuss ist, den man sich zu Weihnachten gerne mal auf den Plattenteller legt. Es fängt damit an, dass sie so eine japanische Banderole hat auf der linken Seite. Und wie der Name schon sagt, muss eine Platte, die Lilla heißt, natürlich auch ein gefärbtes Vinyl sein. Wer sich erinnern kann, ihr Lieben da draußen, weiß, dass wir mit gefärbtem Vinyl durchaus kritisch sind. Das kann manchmal grausame Nebengeräusche erzeugen. In diesem konkreten Falle muss man sagen, die ist großartig produziert und also keine Angst vor dem gefärbten Vinyl, dass er einem da wirklich in wunderbaren, knalligem Lila entgegenprangt. Und auch ansonsten ist das gesamte Cover sehr ästhetisch im Gesamtkonzept. Es sind so gedeckte Farben, wo sich eben das Lila und auch ein bisschen rosa und irgendwo so ein Schweinebeige zusammenmischt. Also ihr merkt, ich bin allein schon begeistert gewesen von der optischen Aufmachung. Ein Lob an den Lukas Granzl-Binder in diesem Fall, der sich wirklich darum kümmert, dass seine Musik nicht nur nach viel klingt, sondern dass sie auch nach viel ausschaut.
Das war jetzt für alle, die sich die Platte an die Wand hängen. Aber jetzt musst du uns schon mal schildern, das ist einmal die Musik.
Naja, wie auch die bereits im Vorjahr veröffentlichte Heat, die ja wirklich so ganz schnell noch ins 22er Jahr reingerutscht ist und eigentlich eh schon zum Jahr 23 gehört und irgendwie eine gewisse Einheit bildet mit der Lilla, ist es wieder dieser typische, hypnotische, moderne, groovige Jazz, den der Granzl-Binder mit seiner Partie Shake Stew bietet. Es sind wieder die üblichen Verdächtigen an den Instrumenten, der Lukas Granzl-Binder selber am Bass, die großartige Astrid Wiesinger, ich habe sie bereits voriges Jahr über den grünen Klee gelobt und möchte das diesmal wieder tun, am Saxophon, der Mario Rom an der Trompete, der Johannes Schleiermacher ich weiß jetzt nicht genau, ob der am zweiten Bass oder am zweiten Schlagzeug ist, ebenso wie der Oliver Potratz und der Nikolaus Dolb. Das sind so irgendwo die Verstärker, wenn es um Schlagzeug und Bass geht. Der Herbert Pirker ist Schlagzeug. Also ich bin, wie ihr seht, jetzt nicht ganz sattelfest, auf welchen Instrumenten uns diese wunderbaren Musiker begeistern. Aber sie bieten wieder diesen typischen, hypnotischen, sehr anspruchsvollen Jazz, der mich persönlich so an die wilde Zeit von John Coltrane erinnert, weil eben zwei Bass-Spezialisten und zwei Schlagzeugspezialisten so ein ganz starkes Fundament bilden, das so eine hypnotische Grundstruktur einmal hinzaubert, auf der dann die wunderbaren Musiker, also meistens eben die Bläser, ihre großartigen Melodien dahin zaubern. Und ich möchte noch eins dazu sagen, bis zum gewissen Grad ist die Platte auch deswegen für dich reingerutscht, mein lieber Stefan, weil der Lukas Kranzlbinder nicht nur mit Shakes Du, sondern insgesamt gesehen so ein bisschen ein Jolly Joker in der österreichischen Jazz-Szene geworden ist. Er ist der, der zum Beispiel in Saalfelden ständig für Überraschungen sorgt, in den unterschiedlichsten Besetzungen Jazz-Wanderungen macht, wo du dich in die Berge begeben musst, und der nimmt dann sein Bass und die Musiker mit den anderen Instrumenten mit, und sie machen dort eine sehr, sehr lebendige Musik, und genau so klingt auch diese Platte.
Also ich muss da was gestehen.
Oh je.
Es gab ein Vögelchen, das mir schon vorher gezwitschert hat, welche Platte es sein wird. Deswegen hatte ich die Gelegenheit, da schon mal reinzuhören. und ich kann mich erinnern an Shakes Du Heat, glaube ich, hat die letztes Jahr gehausen. Ja. Mhm. Das Lila, die gefällt mir noch besser.
Wow.
Ja, weil ich vor allem auch die Live-Aufnahmen sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube auch, dass das eher eine Live-Band ist. Also eine Studioband. Das kam mir zumindest bei den Aufnahmen so vor, dass das noch mehr Dynamik entwickelt, als wenn sie im Studio zusammensitzen und dann vielleicht kontrollierter spielen als live.
Ja, mein Freund, dann musst du mich jetzt demnächst ins Porgy und Bess in Wien begleiten in der Riemergasse, weil Shakes Du treten irgendwann im Dezember, wir müssten noch herausfinden, wann, mit der Lila live auf.
Also, jetzt noch, nach dem 17. Dezember, ob sich das noch ausgeht.
Ja, das wird sich knapp noch ausgehen. Ja, ja, ja. Ja,
schauen wir mal, wann das ist. Aber würde ich dich gern begleiten. Bin ich dabei auf jeden Fall, ja.
Großartig.
Ich war schon lang nicht beim Borgi.
Ja. Na dann, ja, bitte lass mich doch mein erstes Paket aus der Kategorie neu aufbrechen.
Du weißt ja nicht, was du aufmachst. Das kann ja sonst was sein, ja. Das ist ja nicht angeschrieben.
Ich rassle und ratsche. Oh Gott, ist das Papier wieder mal brutal. Was hast du denn da wieder einpackt?
Ich kann ja nicht einpacken. Das ist
unglaublich. Es ist ja wirklich, es ist ja mühsamst. Und was kommt zum Vorschein, Stefan?
Nichts zu meinen Stärken einpacken.
Okay. Village of the Sun, First Light.
Ja, Village of the Sun. Also da muss ich jetzt gleich mal Geständnis loslassen, ein zweites. Und das Geständnis ist, dass die Village of the Sun nicht heuer erschienen ist, sondern schon im November letzten Jahres.
Oh.
Ja, ich weiß, aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, ich habe es erst heuer entdeckt. Und für mich ist es das 23er Album schlechthin. Zumal ich ja nicht wirklich heuer begeistert war von Neuerscheinungen, beziehungsweise über nichts gestolpert bin, was mir wirklich gefallen hat.
Na, schaut doch mal optisch zumindest schon sehr, sehr schön aus, finde ich.
Es schaut sehr schön aus, das finde ich auch, ja. Und es zeigt oder ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Jazz in Großbritannien eine neue Blütezeit erfährt. Wir reden ja sehr viel über amerikanischen Jazz in unseren Sendungen, aber wir sollten uns mehr dem britischen Jazz widmen. Kommt immer wieder durch. Ich weiß, aber so konzentriert haben wir uns doch nicht vorgenommen. Und Village of the Sun ist eines der Beispiele für britischen Jazz, das wunderbar funktioniert für mich. Du weißt wahrscheinlich auch, warum das für mich so gut funktioniert.
Ja, weil es nach John Coltrane klingt.
Ja, nicht nur. Ich meine, es ist so eine Mischung aus Free Jazz und Elektronik. Und das macht es, glaube ich, besonders interessant. vielleicht mal kurz zu wer ist der Will Jefferson? Es gibt Basement Jacks, sagt er das irgendwas?
Gar nichts.
Basement Jacks ist ein britisches Duo, die sind vor allem durch Remixes bekannt geworden. Das ist eher in der Elektronik und Szene beheimatet. Und einer des Duos ist der gewisse Simon Radcliffe. Und der Simon Radcliffe hat gemeinsam mit Binker Golding am Saxophon und Moses Boyd an den Drums dieses Album Village of the Sun aufgenommen.
Simon Radcliffe, wieso sagt man der was, Stefan? Der ist uns doch schon untergekommen.
Ich weiß es nicht. Ja, das, keine Ahnung. Mag sein, dass uns der schon untergekommen ist.
Dann plauder weiter und wir denken drüber nach im Hintergrund.
Jedenfalls ist das einfach eine Kooperation. Also im Grunde ist es dann eigentlich kein Band, sondern ein Bandprojekt. Und es funktioniert für mich deswegen, weil es extrem dynamische Musik ist. Man merkt die Spielfreude. Man hat mit dem Binker Golding einen wunderbaren Saxophonisten hier. Es gibt eben diese Rhythmus-Section von Moses Boyd und den Electronics von Simon Radcliffe. Und ja, wie gesagt, es funktioniert gut. Lustigerweise gibt es auch ein Album der beiden Letztgenannten, nämlich Binker Golding und Moses Boyd. Die treten auch unter dem Bandnamen Binker and Moses auf. Und da gibt es ein Album, das auch im letzten Jahr erschienen ist. Das heißt Feeding the Machine. Und es ist auch super interessant, weil das ist auch ein treibendes Saxophon, Beats, die da darunter gelegt werden. Und es erinnert mich extrem stark an Antiloper. Dieses Bandprojekt mit der Jamie Branch, die ja leider verstorben ist im vorigen Jahr. Antiloper funktioniert auf der Trompete und Binker and Moses funktioniert ähnlich am Saxophon.
Also wie es eben so ist in der digitalen Welt, das ist so ähnlich wie beim Fernsehkoch, den wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht mehr kennen. Da haben wir doch schon was vorbereitet und wie durch Zauberhand kommt es dann plötzlich aus den Tiefen des Internets sozusagen quasi in eure Wohnzimmer hinein. Und ich habe auch schon hineingehört in diese Platte, oh große Überraschung. Und mein lieber Stefan, ich muss dir sagen, spannender Anfang, aber je länger ich es höre, desto mehr verstehe ich zwar, warum es dir gefällt. Mir ist es aber eine Spur zu wenig aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fehlt mir so ein bisschen der letzte Drive, der mich überrascht. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht dann doch nach den Weihnachtsfeiertagen, Leute, Stefan hört jetzt hoffentlich nicht zu, ob ich sie nicht vielleicht doch zurücktragen werde ins Kaufhaus.
Dazu kann ich nur zweierlei sagen. Erstens, ein Geschenken-Gausch hat man nicht ins Maul. Und zweitens, ich kann mich erinnern an deine erste Reaktion an die Jamie Branch, wo du dich da zwei Wochen später geschämt hast. Und dreimal entschuldigt und seither einer der größten Jamie Branch-Fans bist, den ich kenne. Aber es ist macht
also, nichts. Also pass auf, ich habe jetzt massenhaft Zeit, weil jetzt kommen wirklich die Weihnachtsfeiertage und ich werde mir dann, wenn ich daheim bin, nach dem 24. Zeit nehmen, um mich da reinzuhören. Und mal schauen, vielleicht ist dann, wenn wir uns wieder nach Weihnachten hören, gebe ich nochmal ein Feedback dazu ab und vielleicht klingt das anders, als es heute klingt.
Gut. Aber Antiloper kennst du und hast du zu Hause und schätzt du?
Natürlich, ich glaube, wir haben Antiloper sogar letztes Mal, ich glaube sogar bei der Weihnachtssendung besprochen. Ja, ich bilde mir sogar ein, ich habe es dir unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ich liebe es. Dann hätte ich es tun sollen. Ich liebe es bis heute. Die vielleicht letzte gültigste Platte von der Jamie Branch. Die hat dann zwar später noch die Flyer Die 3 aufgenommen. Zu der kommen wir sicher auch noch einmal, vielleicht im Jahresrückblick. Tolle Platte, aber das letzte gültige Werk für mich von der Jamie Branch ist.
Ja, du warst jetzt kurz weg, ich hoffe. auf der Sendungsaufzeichnung hört man das dann.
Ja, wir werden es dann merken. Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen draußen. Ja, Antiloper, genau.
Ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten.
Ja, warte, ich möchte nur kurz noch schauen, ob der Antiloper letztes Jahr bei unserem Weihnachtsrückblick dabei war oder nicht.
Leute, während Stefan schaut, kann ich euch nur sagen, er ist mein alter Computer. Der Mann macht über alles, was überhaupt nur technisch möglich ist, irgendwelche Statistiken.
Ja, du hast recht, sie war letztes Jahr dabei. Mhm. Antiloper, ein tolles Album übrigens, ja. Genau, was ich sagen wollte, vielleicht fasziniert dich die Village of the Sun beim zweiten Mal hören, wirklich nicht, aber hör dann mal in diese Pinker und Moses Platte rein, weil ich glaube, das sollte schon deins sein. Ich sage dir nochmal den Titel, Pinker and Moses, Feeding the Machine.
Ich schreibe schon kräftig mit, mein Alter. Ist schon festgehalten. Gut so.
Okay, dann darf ich mein zweites Paket aufmachen.
Bitte, reiße.
Ich reiß mal auf und was sehe ich hier? Oh, ein alter Bekannter, allerdings mit einer, das kann nur Reissue sein, weil der alte Bekannte hat in den 60er Jahren vor allem aufgenommen, mit einer Platte, die heißt Demons Dance.
Und der Musiker?
Es handelt sich um Jackie McLean.
Jackie McLean, genau.
Unseren favorisierten Altsaxophonisten.
Ja.
Den wir auch in Wien einmal live gesehen haben.
Richtig, ja. Schöne Sache, so einen von den alten Evergreens des Jazz einmal live erlebt zu haben. Und diese Platte, Stichwort Evergreens, ist auch eine von den sehr, sehr gesuchten Platten für alle, die auf Flohmärkten sich herumtreiben, insbesondere auf Vinylflohmärkten. Da gibt es nämlich dann die Platten nicht mehr so billig wie irgendwo auf einem normalen Flohmarkt. Demon's Dance ist eine, die hoch gehandelt wurde, solange sie noch im Original zu kriegen war, ganz selten abzugreifen. Und jetzt hat sich Blue Note erbarmt sozusagen und hat sie in der Connoisseur, wie heißt die Serie jetzt, diese Edel-Serie von Blue Note, Stefan?
Tone Poet?
Die Tone Poet Serie, genau, hat es als Tone Poet herausgebracht, also wirklich in einer Ausgabe, die ja mal zum Angreifen schon ein großes Vergnügen ist. Ja, was soll man sagen? Die Platte ist optisch wunderschön, sie hat ein Cover, das sehr so klassisch 70er Jahr, sehr psychedelisch wirkt, sehr wild, ein bisschen an Bitches Brew erinnert, finde ich. Die Musik, die drauf ist, ist dann,
Jahr sind wir denn?
Wir sind im Jahr 1969 oder 68, ich kann es dir gar nicht hundertprozentig sicher sagen. Jedenfalls Ende der 60er Jahre, eben die typische Bitches Brew Zeit, und ganz ehrlich gesagt, die Erwartungshaltung, die diese Platte vielleicht schürt, haltet sie insofern nicht ganz ein, dass sie definitiv nicht so experimentell, abenteuerlich Fusion gewesen ist, wie der Jackie McLean auch durchaus dann später gespielt hat. Sie ist nämlich eigentlich relativ straighter Bebop, dafür wirklich Bebop vom Feinsten.
Ja, ich würde eher Hardbop sagen, ne?
Oder Hardbop eigentlich sogar, muss ich dir recht geben. Aber sie entschädigt dadurch, dass sie wirklich mit ganz, ganz großartigen Musikern eingespielt ist. Auf der Trompete der Woody Shaw, Piano, Lamont Johnson kannte ich zwar vorher nicht, macht aber wirklich ein ganz, ganz großartiges Harmoniefundament. Am Bass der Scott Holt ebenso, mir eher unbekannt, aber auch der macht sein Ding sehr gut. Und an den Drums, der Name bürgt für Qualität, Jack DeJohnette. Und was die da abliefern, ist wirklich eine großartige Hardbop-Platte. Man muss es mögen. Es ist vielleicht bis zum gewissen Grad more of the same. Aber allein der Umstand, dass es eine wirklich sehr, sehr seltene Platte ist, die optisch total besticht, als Tone Poet natürlich über jeden Zweifel erhaben ist, was die Qualität und die Haptik auch betrifft. Also ein Schmankerl und ich hoffe, mein lieber Stefan, sie gefällt dir.
Ja, naja, also du hast es ja schon erwähnt, es ist halt schon ein bisschen sehr straighter Hardpop. Und das ist jetzt, wie du weißt, ja nicht unbedingt so meins. Ich habe mich auch gefreut auf diese Platte und auf die Veröffentlichung. Ich kannte sie ja vorher nicht, weder vom Namen her noch habe ich sie gehört. Und ich habe natürlich meine Jackie McLean im Kopf gehabt. Ja. Destination Out, Let Freedom Ring und so weiter und so fort. Gretchen Moncur, ja, so Mitte der 60er Jahre. Die wirklich gehört zu den besten Jazz-Alben überhaupt. Und dann höre ich mir Demon's Dance an und dann denke ich mir, puh, warum oder was treibt die Musiker dazu, wenn sie schon mal so auf einem, wie soll ich sagen, auf so einem inspirierten Trip waren, dann wieder in diesen straighten Hardpop zurückzufallen? Das verstehe ich nicht ganz.
Super spannende Frage. Vielleicht hilft uns der Hinweis, dass es die letzte Platte war, die der Jackie McLean auf Blue Note eingespielt hat damals. Also vielleicht war es am Ende des Tages einfach eine Session, die er noch abgeliefert hat, wo er einfach mit den Mitmusikern, die sich damals auftreiben ließen, halt nochmal schnell so richtig ein bisschen standardtechnisch vor sich hingearbeitet hat. Das große Glück ist, dass es auf höchstem Niveau passiert ist. Das Pech ist vielleicht, dass es deutlich weniger experimentell ist als die von dir gerade erwähnten Platten, die wir beide über alle Maßen schätzen.
Genau. Ja, dennoch ist es natürlich wert, da reinzuhören. Also es ist ja wieder mal Kritik auf hohem Niveau. Aber wie gesagt, das hat mir natürlich aufgrund dessen, ja, vielleicht habe ich auch andere Erwartungen gehabt. Und wenn du Erwartungen hast, die basieren auf Destination Out und so weiter, dann kannst du leicht enttäuscht sein.
Na, da bin ich voll bei dir. Lass uns doch trotzdem zum nächsten Bagel gehen, Stefan, weil die Zeit verrinnt und wir wollen uns.
Nimm doch das ganz Dicke jetzt einmal. Das ist richtig Schwere. Ja. Das ist wie ein Bonbonnier.
Habe ich die Ehre. Was kriege ich dafür für schräge Sachen geschenkt?
Da habe ich mich ja wirklich
da hast du dich jetzt Zeug gelegt.
Verausgabt.
Ja. Na, dann lass uns doch einmal die Sache vom Näheren betrachten. Na, habe ich die Ehre. Da kommt ja, wow, da kommt ein blaues, oh, Gottes Willen, das ist unglaublich. Da kommt ein blaues Ungetüm, zum Vorschein. Brian Auger. Da schon her. Brian Augers Oblivion Express, Complete Oblivion Box Set. Na, das ist natürlich, hab gar nicht gewusst, dass das am Markt ist. Das ist was Besonderes, weil das sind in Summe gesehen Platten, die man ganz, ganz selten auch am Secondhand-Markt bekommen hat.
Ganz, ganz selten. Und ich habe mich so gefreut, wie ich gesehen habe, dass diese Oblivion Express Platten wiederveröffentlicht werden. Es sind 6 an der Zahl. Und umspannen die Periode des Brian Auger von 1971 bis, glaube ich, 76, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht kurz zum Brian Auger. Wer ist das eigentlich? Das ist ein britischer Organist. Ja? Ich glaube, er lebt sogar noch. Begann so in den frühen 60er Jahren Musik zu machen. War dann irgendwie durch ein Duke Ellington-Konzert angefixt vom Jazz und dann weiter seine Idole Jimmy Smith, auch ein Orgelspieler, ein Bekannter. Und hat in den frühen 60er Jahren begonnen, Musik zu machen. Die Szene, die britische Szene in den 60er Jahren, ich kenne sie nicht besonders gut. Ja. Da fällt mir so Namen ein wie der Tubby Hayes. Ich glaube, das ist sehr Mainstream-mäßig. Aber dann wesentlich spannendere Namen wie Joe Harriott oder Michael Garrick. Und Brian Auger hat begonnen mit einer Band, die nannte sich Trinity. Da war eine relativ, ich denke, heute bekannte Sängerin oder noch bekannt, die Julie Driscoll, sagt er dir was, Dieter?
Das ist selbstverständlich, Stefan. Wir haben uns ja vor kurzem einmal auf der Plattenbörse darüber unterhalten und ich habe mir inzwischen sogar von den beiden die eine oder andere Platte abgreifen können. Großartige Sache.
Ja, also Julie Driscoll, Brian Auger, Trinity sind ein paar tolle Alben erschienen. Die Julie Driscoll ist dann ausgeschieden Und Brian Auger hat die Band Oblivion Express gegründet. Das erste Album ist, wie gesagt, 1970 aufgenommen, 1971 erschienen, Brian Auger's Oblivion Express. Und dann ist es weitergegangen im selben Jahr mit A Better Land, was eine meiner Favorites ist. Und die dritte war dann Second Wind, 1972, Closer to It, 1973, Straight Ahead, 1974 und Reinforcements, 1975. Also alle diese Platten sind in dieser Box enthalten. Welche Musik hören wir hier? Wir hören hier Funky Jazzrock, so würde ich es mal bezeichnen.
Mhm.
Mit diesem Hammond-Orgel-Groove. Es gibt auch einigen Gesang dabei, der meines Erachtens gut passt. Es gibt aber auch viele Instrumentalstücke. Es gibt Coverversionen. Ja. Und dieses Box-Set gibt es um wohlfeile 86 Euro überall zu finden im Moment. Wahrscheinlich auch nicht besonders lang mehr. Es ist vielleicht von der Aufmachung her jetzt nicht das Gelbe vom Ei, also man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe reinbringen können. Es gibt zwar Booklet dazu, aber die Platten selbst, versuchen halt die originalen Cover wieder zu spiegeln, aber es ist jetzt, man sieht halt, dass es eher günstige Ratios sind, sagen wir es einmal so.
Nichtsdestotrotz möchte ich folgende Sachen positiv in die Waagschale hineinwerfen. Es ist ein sehr, sehr wertiges, eine sehr, sehr wertige Box. Die Covers sind alle wirklich sehr, sehr originalgetreu reproduziert. Was ich hier sehe, ja, wie du richtig sagst, an den Inner Sleeves haben sie ein bisschen gespart, die sind ohne Wattierung, aber trotzdem sind dafür, es ist gleich die Better Land, so wie im Original, auch ein Club-Cover. Und es sind alle Platten, ich würde sagen, das fühlt sich an nach 180 Gramm Vinyl. Und wieder mal habe ich ganz schnell mal wie die Fernsehköche auch gleich mal hineingehört. Sie hören sich alle einwandfrei an, sehr, sehr guter Sound.
Ja, und diese gepresst sind sie gut, ne?
Ja, also um diesen wohlfeilen Preis, den du da nennst, ist das schon eine tolle Geschichte, die man sich zulegen sollte, wenn man nur irgendwo in diese Richtung eine Begeisterung hat. Ich erinnere mich daran, dass ich in diesem Jahr die Street Noise, eine von den ganz, ganz tollen Platten von Brian Auger aus dem Jahr 1969, irgendwo auf einem Flohmarkt gefunden habe um 20 Euro und ganz beglückt war. Ich hätte nicht davon geträumt, dass es möglich sein könnte, die Platten vom Oblivion Express in dieser Gesamthaftigkeit irgendwo in dieser Qualität zu finden. Das wäre unmöglich.
Zumal, glaube ich, eine gute Ausgabe von The Better Land so viel kostet wie das ganze Boxset.
Ja, definitiv, mindestens. Und es ist auch so, dass, ich bin nicht so bewandert wie du, Stefan, drinnen, aber die einzige Platte, die vielleicht einen Hauch von der musikalischen Qualität abfällt, ist die Straight Ahead. Und alle anderen sind wirklich
Jazzrock. Das ist lustig, dass du das sagst. Dass ich finde, dass die letzte ein bisschen abfällt, nämlich die Reinforcements.
Ja.
Mhm. Die Straight Ahead, die hat ja, warte mal, ich muss kurz mal auf die Straight Ahead gehen, um auf die Titel zu schauen.
Das ist die mit dem Express, mit dem roten drauf, also mit dem roten.
Ja, genau. Ja. Na, da ist ja Straight Ahead, also der Titel drauf, den gefällt mir sehr gut. Ja.
Mhm.
Aber egal, es ist möglicherweise, weißt du, ich habe zu Straight Ahead, glaube ich, eine Jugendbeziehung. Ich denke, dass ich die mal auf einer Kassette hatte, also auf einer Kaufkassette.
Mhm.
Ja, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen einen Bezug dazu, aber du hast recht, also es ist nicht die beste. Total stark ist das Closer to It aus dem Jahr 73 mit dem Titel Whenever You're Ready. Finde ich total entspannt. Das ist ein super Groove. Ja.
Mhm.
Und da sind da die Cover-Versions Compared to What drauf. Das ist von Les McCann und Inner City Blues. Und unverzichtbar aus meiner Sicht auch auf der A Better Land, auch der Titelsong A Better Land.
Mhm. Also was ich so spannend finde und beim Reinhören auch so erlebt habe, Es ist so nett, weil der Brian Ogden hast eigentlich du mir erschlossen, Stefan. Der ist mir eigentlich natürlich als Name geläufig gewesen. Ich wusste schon, dass es ein ganz großartiger Pianist ist. Aber ich habe mit ihm musikalisch sozusagen ansonsten wenig am Hut gehabt, weil ich mich als gitarrenaffiner Musiker in der Zeit des Jazzrock, wo das Ganze sich abspielt, halt mit den eher gitarrenaffinen Kombos beschäftigt habe. Und nachdem der Orga eher natürlich pianolastig in seiner Musik ist, ist mir der eher liegen geblieben. Und ich bin so dankbar, dass du mich jetzt auf das stoßt, weil das sind Plotten, die eine ganz große Freude machen. Und was beim Brian Orga irgendwie so bemerkenswert für mich ist, er haltet allein schon deswegen das Niveau, nicht nur, weil er einfach wirklich großartige Mitmusiker um sich schart, sondern er ist selber so ein großartiger, kreativer Musiker, dass es dem fast unmöglich war, zumindest in der Zeit, die wir da jetzt gerade beleuchten, von Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 70er Jahre, da war es ihm fast unmöglich, sozusagen quasi, wenn er Platten rausgebracht hat, die unter ein gewisses Niveau sinken zu lassen, weil er so kreativ und technisch so versiert ist, dass er quasi auch Songs, die ein bisschen so in die Jazz- und Funk-Rock-Beliebigkeit abgleiten könnten, jedes Mal durch seine kreativen Licks und Hooks immer wieder auf ein Niveau hinaufbringt, dass das Zuhören Spaß macht.
Ja, genau. Du hast jetzt erst Street Noise erwähnt. Also Street Noise ist keine Platte von Olivian Express, sondern Street Noise ist ein Doppelalbum von dieser Band Trinity, die wir schon erwähnt haben. Mhm. Da möchte ich nur zwei Sachen dazu sagen und vielleicht auch einen Bogen spannen zu einem Musiker, den du auch kennst. Street Noise habe ich als andorische Pressung.
Um Gottes Willen, wie spannend.
Ja. Klingt super, also ich habe nichts auszusetzen dran, aber kommt aus Andorra. Sehr, sehr lustig. Trinity hat sich dann Ende der 60er Jahre aufgelöst. Die Julie Driscoll ist dann ein bisschen ins Obskure abgedriftet. Hat dann jemanden geheiratet, den du kennst.
Den Keith Tippett, natürlich. Genau.
Seither nennt sie sich Julie Tippett. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Platte, die ich dir auch warm empfehle, wenn du das einmal siehst, aus dem Jahr 77. Hat Brian Auger und die Julie Driscoll, dann Tippett, noch ein Album aufgenommen. Das heißt Encore.
Ja, mein lieber Stefan, das hast du mir ja schon vor einiger Zeit empfohlen. Selbstverständlich habe ich dich irgendwo einmal bei einer Plattenbörse gefunden und sofort zugegriffen. Na, tolle Platte. Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr cool. Atmet so ganz den Geist der 70er Jahre. Total, hat auch ganz viel, finde ich, von den damals wirklich sehr wertigen Musicals, die rausgekommen sind. Jesus Christ Superstar, Feeling ist da irgendwie dabei und Hair und all diese Dinge. Großartige Musik, wirklich sehr lebendig.
Richtig.
Ja. Na gut, ab zum nächsten Backel, Stefan.
Achso, jetzt mache ich wieder auf. Das letzte Backel, leider schon. Das letzte Backel.
So schnell vergeht Weihnachten.
Ui! Ich glaube, da hast du jetzt daneben gegriffen, weil die habe ich schon, die Platte.
Oje.
Aber es ist eine tolle Platte, ja. Exploding Star Orchestra. Wir sind jetzt in der Kategorie am Dachboden gefunden. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was wir uns dabei gedacht haben.
Naja, am Dachboden gefunden, das ist dann sozusagen quasi die Kategorie von Platten, die uns irgendwo in den letzten Jahren unter den Fingern durchgerutscht sind und die wir aus den obskursten Gründen möglicherweise plötzlich wieder in unseren Blickwinkel bekommen haben. Und ja, was das betrifft, habe sie eher ich in den Blickwinkel bekommen. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, Stefan, wundert mich ja gar nicht, weil mein schwächer werdendes Gedächtnis lasst mich jetzt doch irgendwo mich daran erinnern, dass mir du die Platten damals empfohlen hast. Also was bin ich doch für ein Däum, dass ich sie dir gleich noch einmal schenke. Aber es ist es wert, auf jeden Fall sie auf dem Plattenteller laufen zu lassen. Leute, großartige Geschichte vom Rob Mazurek, ein amerikanischer Musiker, Kornettist, was übrigens auch sehr selten ist, der sich Zeitgenosse von uns, ich glaube 1965 geboren, kommt aus der Chicago-Szene und hat mit den unterschiedlichsten Formationen eine Musik gemacht, die im weitesten Sinne eigentlich immer wieder zwischen Free Jazz und Electronic hin und her laviert oder changiert. Und das Exploding Star Orchestra, mit dem er eigentlich in den letzten 20 Jahren ein paar Meilensteine gemacht hat, ist die heißeste Empfehlung, finde ich, vom Rob Mazurek. Und ja, am Ende des Tages ist es so, dass der Meilenstein, es ist nicht die einzige, aber der Meilenstein, wenn man sich eine von seinen Platten zulegen möchte, glaube ich, ist es dann doch die Exploding Star Orchestra Stars Have Shapes. Del Mark hat sie herausgebracht. Ich leider persönlich habe sie in einer eher mittelmäßigen Pressung. Ich weiß nicht, Stefan, ob das quasi an der Pressung liegt. Unter
mittelmäßiger Pressung
ist. Naja, es knackst und ja, es schleift ein bisschen.
Auch. Ja.
Ja. Ewig ja. Schaut, weil gerade diese Musik, die ja auch teilweise so verhalten und mit leisen Passagen dahin geht und wo es wirklich auf jedes Hintergrundgeräusch ankommt, das hätte sich mehr verdient. Vielleicht kommt die mal in einer besseren Pressung raus. Aber ganz ehrlich, bei dieser Platte ist es mir so, und ich bin da sehr heikel, wie du weißt, Stefan, bei der Platte ist mir so gegangen, besser ich besitze sie in einer schlechten Pressung als gar nicht. Großartige Musik.
Stimmt, ja, vielleicht beschreiben wir kurz die Musik, das ist cool, ganz gar nicht so einfach. Ne? Im Grunde ist es auch ein bisschen Free Jazz, aber es ist natürlich nicht nur das, es ist eigentlich leicht zugänglicher Free Jazz. Es sind Spannungsbögen, die sich langsam aufbauen. Das Exploding Star Orchester hat Zeit. Ja? Das erste Stück dauert 20 Minuten, heißt Ascension Ghost Impression Number 2. Dann gibt es auf der zweiten Seite noch ein 18-minütiges Stück, Three Blocks of Light. Und im Grunde müsste ich das so vorstellen, die Musik ist so wie der Name der Band. Der Stern, der bläst sich auf schön langsam und irgendwann explodiert er dann. Das, glaube ich, trifft es am besten.
Ja, hast du schön beschrieben. Und was so schön ist, ist, dass das eine Musik ist, die einerseits ein bisschen, Stichwort Ascension, so wie die erste Nummer auf der ersten Seite heißt, gemahnt mich sehr an John Coltrane's Ascension, wenn es darum geht, sehr universell Free Jazz zu verstehen, aber gleichzeitig erschlagt es dich nicht so, wie die Ascension dich vielleicht erschlagen genau. Könnte.
Sondern
sie entwickelt sich, ja, sie entwickelt sich wunderschön organisch und ist eigentlich immer wieder auch sehr melodisch. Also es ist eine Musik, die du im Hintergrund laufen lassen kannst und sie wird dich trotzdem jedes Mal wieder wegziehen von dem, was du im Vordergrund tust, weil genau. Sie wirklich sehr einnehmend ist. Tolle Platte.
Ja, das ist richtig. Weißt du, wo ich das Exploding Star Orchester entdeckt habe?
Erzähl es mir bitte, mein Lieber.
Ich habe es entdeckt in Ö1.
Ha!
Und Ö1, kannst du dir vorstellen, welche Sendung das war?
Naja,
es kann nur die Jazznacht gewesen sein, ne?
Die Jazznacht, ja, die Jazznacht ist irgendwo der erste übliche Verdächtige.
Gut, und die Jazznacht höre ich fast nie, weil erstens ist es mir zu spät und ich habe keine Aufnahmemöglichkeiten mehr. Und zweitens ist natürlich auch viel Musik dort, die sehr Mainstream-mäßig ist, die mich nicht interessiert. Aber damals, als ich noch aufgenommen hatte auf Minidisc, bin ich auf eine Ausstrahlung gestoßen vom Jazzfestival Saalfelden.
Mhm.
Und zwar genau aus dem Jahr 2010, aus der auch diese Platte stammt. Und da gab es eben eine Live-Aufnahme vom Exploding Star Orchester im Radio. Ich bin glücklich, dass ich die noch habe. Und habe wirklich lange nach Platten dieser Band gesucht und es hat gedauert, ja. Und jetzt, 10 Jahre später, gibt es plötzlich überall, die Exploding Star Orchestra. Und ich kann auch gleich sagen, dass ich ein zweites Album vom Exploding Star Orchestra habe. Und zwar ist das nicht mit dem Rob Mazurek, sondern mit einem gewissen Bill Dixon.
Mhm.
Und das ist 2 Jahre früher erschienen, also 2008, und heißt einfach nur Bill Dixon with Exploding Star Orchestra. Und das gefällt da ganz bestimmt, doch das kann ich wärmstens empfehlen.
Naja, dann muss ich leider Gottes auch damit rausrücken, dass ich mal aufgrund dieses tollen Erlebnisses, das du mir beschert hast, damals, wie du mich auf diese Platte hingewiesen hast, ebenfalls eine Exploding Star Orchestra Platte aus dem Jahr 2020 zugelegt habe. Und so nämlich
die Menschen als Stardust,
genau. Und die auch noch den wunderbaren Nebeneffekt hat, dass sie auf dem Label International Anthem herausgekommen ist. Das ist das Label, auf dem die Jamie Branch ihre großartigen Platten gemacht hat. Eine wunderbare Platte, die also auch von der Aufmachung her und von der Pressqualität und auch von der Produktionsqualität überhaupt keine Wünsche offen lässt. Vielleicht ein Hauch weniger spannend ist als Stars Have Shapes, aber dafür, wie soll ich sagen, sehr modern und elektronisch und quasi noch ein bisschen was Neues dazu bringt, was es absolut wert ist, gehört zu werden. Also
interessant gleich die Frage, was sie in den 10 Jahren gemacht haben. Ne? Ja. Es gibt ein Album 2023, das sollte man vielleicht auch einmal vornehmen, das heißt Lightning Dreamers. Ich kenne es jetzt im Moment nicht. Es gibt eben das Album, das du erwähnt hast. Und dann gibt es eine 10-jährige Pause zu Stars of Shapes. Ja.
Ja, während du das sagst, mache ich mal ganz schnell allmusic.com auf und sehe nur, dass die auch sehr hoch bewertet ist. Also sollte man durchaus hineinhören vielleicht. Nehmen wir uns das doch mal vor.
Genau.
Na gut, nichts wie ab zum letzten Paket, mein Lieber. Ja,
dein Paket. Also du mach auf.
Finde ich jetzt irgendwie lustig. Ich bin gerade fertig und du hast gerade Ö1 erwähnt. Und ich kann nur sagen,
das passt gut dazu.
Ja, ich sehe Ö1, kenne ich überhaupt nicht. Aber die Band kenne ich selbstverständlich wahnsinnig gut. Blood, Sweat and Tears, aber 1972 live at the Wiener Konzerthaus, never heard.
Never heard, ja. Dazu ist vieles zu berichten. Zum Ersten, auch das entstammt einer Radio-Jazz-Nacht aus Ö1, ein Konzert von Blood, Sweat and Tears, aufgenommen im Wiener Konzerthaus von ORF, das ich irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahren im Radio gehört und mitgeschnitten habe. Und ich sage deswegen bewusst vor vielen, vielen Jahren, weil der Originalmitschnitt, der ist noch auf Kassette erfolgt, also auf Tape, ja. Und wie ich dann umgestiegen bin von Tape auf Minidisc, also von analog auf digital, habe ich natürlich als eine der wenigen Kassetten dieses Konzert auf Minidisc übertragen. Und siehe da, im Jahr 2023 erbarmt sich der ORF und bringt dieses Konzert als Doppelalbum heraus, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und es hat nichts verloren aus meiner Sicht von der alten Faszination. Dazu zu sagen ist, dass diese Formation von Blood, Sweat and Tears den meisten wahrscheinlich nicht bekannt ist, denn viele kennen Blood, Sweat and Tears aus ihren ersten Alben und dann aus der Wiederbesetzung der Erstband in Mitte der 70er Jahre, nämlich wo sie eher so hitorientiert waren mit David Clayton Thomas, glaube ich, der heißt, oder? Am Gesang. Und also viele Hits produziert haben. Aber diese Formation, die man da in Wien hört, 1972, die unterscheidet sich von der fundamental. Es gibt einen neuen Sänger. Und der neue Sänger ist Jerry Fisher. Und der hat keine Lust gehabt, bei dieser Tour irgendwelche alten Hits da zu singen. Und das gipfelt darin, dass dieses Konzert extrem wirklich jazzlastig ist. Also so, wie man Blood, Sweat and Tears auf den Platten eigentlich nur hört auf New Blood, auf der LP New Blood, aber die dann 3 Monate später erschienen ist. Aber und in einer Tented-Besetzung. Und ja, ich weiß nicht, wie das Publikum das aufgenommen hat, 1972. Ich habe es toll gefunden, auch wenn es also tatsächlich sämtliche Hits vermissen lässt, mit einer Ausnahme, das wird, glaube ich, dann in der Zugabe gespielt: You've Made Me So Very Happy.
Dieter. Schnitt. 12 Stunden später Natürlich habe ich die Platte inzwischen gehört, mein lieber Stefan, und ich kann dir nur sagen, du hast mir schon mit der Brian Auger eine ganz, ganz große Freude gemacht, die ich nicht missen möchte. Und ich kann mich jetzt in den nächtlichen Weihnachtsnächten und Abenden kann ich darüber sinnieren, welche Freude größer ist, weil Deep Lawton ist der totale Mörderhammer. Ich fahre voll ab darauf. Allein bereits die zweite Nummer, glaube ich, das ist die, wo sie dieses wunderschöne mittelalterliche Trompetengebläse.
Ich glaube, das ist kein Mittelalter. Meinst du, das ist schwedische Volkslied?
Ja, man könnte es auch schwedisch nennen. Ja,
das ist ein schwedisches Volkslied.
Großartig. Es ist Wahnsinn. Die ganze Platte ist von vorn bis hinten ein absolutes Erlebnis. Das, was du immer sagst, dass du ein Fan von Live-Konzerten bist, und ich war immer sehr skeptisch, bin tendenziell eher einer, der Studioplatten bevorzugt, weil ausgefeilter natürlich...
Ich mittlerweile auch, das muss ich auch dazu sagen, aber es gibt ja immer so Ausnahmen.
Ja. Ich tendiere jetzt zusehends mehr zu den, zumindest zu den Empfehlungen, die du mir gibst, also T-Platten, ich muss ganz ehrlich sagen, was da an Schätzen ausgegraben wird, wenn man da vergleicht, was jetzt in Amerika von unserem geliebten John Coltrane beispielsweise ausgegraben wird in den letzten Jahren, da ist schon hohe Qualität dabei, überhaupt keine Frage. Aber was hier in Wien ausgegraben wird an Konzerten, also da stellt sich jetzt mal diese Platz Well and Tears live at the Wiener Konzerthaus 1972 ganz, ganz oben an. Großartige Musik, da gibt es überhaupt keine einzige schwache Nummer drauf. Ich wundere mich, dass Musiker dermaßen gut drauf sein können, weil ich glaube nicht, dass diese Platte nachbehandelt wurde mit Overdubs.
Na, glaube ich auch nicht.
Dass sie mit so einer Dichte Musik auf höchstem Niveau bieten können. Man muss auch dazu sagen, das Konzerthaus in Wien, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen von uns Wienern, also Wienern und Leihwienern. Der Stefan kommt ja aus den ländlichen Gefilden. Ich bin ja echter Wiener. Also das Wiener Konzerthaus ist schon ein großartiger Platz, um wirklich Musik so klingen zu lassen, wie sie auf dieser LP klingt. Tolle Musik. Danke, Stefan.
Also auch dein lieber Partner hier im Jazzgespräch ist in Wien geboren. Das möchte ich jetzt nur kurz erwähnt haben. Aber abgesehen davon, dieses Konzert hat, wie du schon angesprochen hast, dieses schwedische Volkslied, das da deutsch intoniert wird. Es ist der Donauwalzer, der kurz angespielt wird. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Muss ich nachhören.
Hör mal auf der ersten Seite. Es gibt ein Bob Dylan Cover, es gibt ein Bill Evans Cover, es gibt ein hervorragendes Cover von der Carole King, nämlich Snow Queen.
Mhm. Schön.
Und Maiden Voyage von Herbie Hancock.
Alleine wegen Maiden Voyage ist die Platten ja schon unbedingt nicht nur hörens, sondern besitzenswert. Das haben sie wirklich großartig gemacht. Und ich hätte eine Nummer wie die Maiden Voyage eigentlich bei diesem Konzert gar nicht erwartet. Aber auch das ist das, was so einnehmend ist an dieser Live-LP, dass sie dich eigentlich immer wieder mit unterschiedlichsten Wendungen in neue Gefilde hineinführt, überrascht. Aber dann eben auch quasi die begonnene Idee wirklich auf höchstem Niveau zu Ende führt. Eine rundum gelungene Platte.
Ja, so ist es. Von dieser 72er Tournee gibt es eigentlich nur diese Platte als offiziellen Mitschnitt zu finden am ORF-Shop, wenn das jemanden interessiert. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Mitschnitt gefunden, einen zweiten aus 1972, aber ich weiß nicht, ob es denn überhaupt auf CD oder auf Platte gibt, den gibt es, glaube ich, nur digital, und der ist auch von der Qualität her ziemlich schlecht, also die Finger davon lassen. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu Platz bei den Tiers. Wer lieber oder als Ergänzung die erste Besetzung von Platz bei den Tiers mag und auch was Neues sucht an Live-Aufmitschnitten, der ist gut bedient mit einem 1970er-Mitschnitt aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern. Der ist jetzt gerade zum Record Store Day erschienen im November und nennt sich What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. Also ein Mitschnitt aus der 70er-Tournee, noch mit David Clayton Thomas und natürlich mit den üblichen Hits.
Und lässt sich jetzt auch erwerben irgendwo oder ist schwer zu kriegen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe damals am Record Store zugegriffen. Ich denke, die Platte wird schon noch geben, beziehungsweise wird sie ja irgendwann einmal dann auch nochmal aufgelegt. Das ist, ich glaube, also gut, das ist in gewisser Weise ein Soundtrack ist, weil es dürfte eine Filmdokumentation geben zu diesem, zu diesem Konzert.
Stichwort, was denn momentan gerade abgreifbar ist am Markt. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon, Stefan, auf unseren Jahresrückblick, weil am Ende des Tages ist dieses Jahr so viel an Platten rausgekommen. Durchaus interessante Neuerscheinungen, vielleicht nicht in der Dichte, wie wir es uns wünschen würden, aber doch spannendes Einzelnes, was es noch zu besprechen geben wird. Und insbesondere eine fast sensationelle Reissue-Politik der unterschiedlichsten plattenproduzierenden Firmen, die das Jahr 2023 also wirklich auf eine wunderbar süße, weihnachtliche Art und Weise ausklingen lassen. Also wer irgendwie noch Geld über hat, kann jetzt nochmal schnell sich die Regale füllen. Wir sollten darüber berichten.
Ja, machen wir. Ja, bis dahin wünschen wir euch ein friedliches Fest im Kreis eurer Familie hoffentlich und ein paar ruhige Tage und wir hören einander nach Weihnachten wieder.
Ja, ich schließe mich den Wünschen an. Merry Christmas to all out there. Und auch dir, mein lieber Stefan. Lass uns ein paar besinnliche Tage verbringen und dann frisch ans Werk mit neuen Platten aus dem wunderbaren Jazzleben.
Genau. Und gute Nacht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.